euch, ihr Lieben. Heute ist die rechte Seite hier besucherlastig und die linke Seite ist mal etwas mager. Sonst ist oft umgekehrt. Ja, freue mich, dass wir Gottesdienst haben dürfen, ihr Lieben. Möchte einfach mit uns nochmal beten, dass wir ruhig werden, wenn wir jetzt auf Gottes Wort hören. Und darf euch einladen, dass wir aufstehen zum Gebet nochmal. Für den, die es möglich ist. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir, weil wir dich brauchen. Und wir sind so froh, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und dass dein Wort so reich ist. Dass da drin so viel Weisheit ist, göttliche Weisheit. Dinge, auf die wir nie von selbst gekommen wären. Aber Dinge, die wir dringend brauchen für unser Leben. Weil wir die Verbindung zu dir brauchen. Und letztlich, Herr, wir sind heute Morgen hier, weil wir es brauchen, dass du redest, dass du in unser Herz, dass du in unser Leben hineinredest, dass dein Wort lebendig wird. Und ich bete, Herr, dass wir uns wirklich öffnen können für dich, dass wir uns nicht verschließen, dass du mächtig sein kannst, auch an unserem eigenen Herzen, dass das Evangelium wirklich machtvoll ist an uns, dass das, was wir vielleicht noch nicht so richtig begriffen haben, dass wir mit einem besseren Verständnis auch aus diesem Gottesdienst herausgehen können. Dass es zu einer neuen Begegnung mit dir kommt. Wir bitten, dass du diese Zeit benutzt, um unter uns zu sein, das zu tun, Herr, was wir brauchen. Sich unser Herz sich nicht nur dir zuneigt, sondern auch bewusst sich für dich entscheidet. Amen. Amen. Setzen wir uns. Ich möchte uns den Bibeltext für heute lesen und wir wollen weitergehen im Markus-Evangelium. Wir wollen das Markus-Evangelium weiter miteinander studieren. Und ich lese uns den Bibeltext Markus 6, 14 bis 29. Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Der Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit. Und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus, sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und der ging hin, enthauptete ihn im Gefängnis und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Soweit das Wort Gottes. Wir schauen uns das Leben Jesu an im Markus-Evangelium. Dies ist wohl die längste Erzählung, die wir im Markus-Evangelium von Markus finden, wo es nicht um Jesus geht, sondern um eine andere Person, um König Herodes. Und gleichzeitig ist es auch vielleicht die traurigste und tragischste Geschichte, die wir im Markus-Evangelium finden. Und ich rede hier nicht von Johannes, nicht Johannes ist die tragische Figur, sondern König Herodes. Johannes hatte als Prophet ein großartiges Ende, wenn man so will. Er hat Glauben gehalten, er war treu bis zum Ende. Aber König Herodes hat unglaublich viel verloren. Und um den soll es heute Morgen gehen. Eine Tragödie, die wir hier sehen. Und Markus versucht uns zu sagen, mit dieser Geschichte, pass auf, dass das nicht euch geschieht. Pass auf, dass das nicht euch geschieht. Was hier mit Herodes passiert ist. Ich habe es genannt, König Herodes und der Tod seines Gewissens. König Herodes und der Tod seines Gewissens. Was kann ein Gewissen töten? Stumpf machen? Ich glaube, wir werden sehen, der falsche Umgang mit Zweifel. Wie wir mit unseren Zweifeln umgehen. Mit Zweifeln beginnt das. Zweifel können gut sein, wenn wir dadurch letztlich am Ende den Wert unseres eigenen Glaubens besser erkennen. Je nachdem, wie wir unsere Zweifel benutzen. Zweifel müssen nicht grundsätzlich schlecht sein. Aber Zweifel können auch, und wie wir in diesem Fall auch sehen, weil darum geht es ja Markus. Markus geht es darum, Glauben zu wecken bei seinen Zuhörern. Ja? Zweifel können verheerende, katastrophale Folgen haben. Je nachdem, was für Schlüsse wir aus unseren Zweifeln ziehen. Und da ist die Frage, haben wir einen guten und angemessenen Umgang mit unseren Zweifeln gefunden? Und bitte tun wir nicht, ihr Lieben, als hätten wir nie Zweifel, als hätten wir keine Zweifel. Möglicherweise stehen wir da nicht wirklich in Kontakt mit dem, was in uns geschieht. Was können wir aus dieser Geschichte lernen über den richtigen Umgang mit unseren Zweifeln, damit unser Gewissen nicht stirbt? Drei Dinge, die ich mit euch durchgehen möchte. Das eine ist, was Zweifel uns antun können. Wir wollen darüber nachdenken, was Zweifel uns antun können. Warum können Zweifel so gefährlich sein? Ja, was Zweifel uns antun können, was sie mit uns tun. Das Zweite, was wir mit unseren Zweifeln tun können oder sollten. Gibt es etwas, was wir damit tun sollen, worauf wir achten sollen, wenn wir Zweifeln in unserem Herzen begegnen? Das Dritte, wie wir die Kraft zum richtigen Umgang mit unseren Zweifeln finden. Woher finden wir die Kraft zum richtigen Umgang mit unseren Zweifeln? Was ist dazu nötig? Und dazu möchte ich diese Geschichte als Grundlage nehmen. Ist letztlich, ihr Lieben, auch eine Geschichte, hatte euch das in der Geschichte mit der Frau, die am Blutfluss litt und die Tochter des Jairus, die verstorben war, gezeigt, dass Markus es sehr gerne mag, so eine Art Sandwich-Geschichten zu erzählen. Ja? Eine Geschichte in der Geschichte. Und so auch hier, im Prinzip, wenn man 14 bis 19, wenn man den Rahmen ein bisschen größer gemacht hätte, dann hätten wir gesehen, dass vor Johannes 6, 14, was geschieht? Jesus schickt seine Jünger aus zu missionieren. Und auch sie werden ihre ersten Erfahrungen ohne Jesus machen, was es heißt. Und wenn wir nach Markus 6, 29 hingehen, was sehen wir dort? Die Jünger kommen wieder. Und dazwischen, also zwischen, darum geht es ja eigentlich, zwischen dieser Missionierungsmission oder zwischen dieser Missionierung der Jünger, wo sie unterwegs sind, da erzählt Markus uns diese Geschichte als einen Einschub. Was Zweifel uns antun können, was Zweifel uns antun können. Erstens, ihr Lieben, das Erste, was uns über Herodes gesagt wird, ist, dass er von Jesus hörte. Und das ist die einzige Verbindung, die wir hier in diesem Text finden, aber diese Verbindung ist entscheidend. Er hörte etwas von Jesus. Das heißt, Jesus ist mittlerweile wirklich bekannt geworden. Das ging nicht nur bis nach Jerusalem, das ging bis in die höchsten Kreise. Aber Markus macht auch keinen Hehl daraus, dass die wachsende Bekanntheit von Jesus nicht unbedingt immer nur Neugierde hervorbrachte, sondern dass Menschen ihn auch bewusst ablehnten. Warum? Gerade Herodes, warum er? Weil Herodes in Jesus Johannes den Täufer Version 2 sah. Da gab es eine besondere Verbindung zwischen Herodes und Johannes dem Täufer. Und das verband ihn letztlich auch mit der Geschichte von Jesus. Er hatte Angst, er könnte die Fortsetzung sein von Johannes dem Täufer. Er hatte Angst, er könnte die Fortsetzung sein. Johannes ist von den Toten auferstanden, deswegen diese Wunder. Es ist interessant, Herodes hört von Jesus und an wen denkt er? Sofort an Johannes. Sofort an Johannes. Und dann beginnt er so etwas wie eine Rückblende, eine Rückschau. Ja, weil das ist ja hier, das ist schon geschehen, das ist ja schon Geschichte. Und nimmt uns in die Geschichte hinein, die davor passiert ist. All das, was hier geschieht, hängt mit der Geschichte von König Herodes und Johannes zusammen. Und letztlich, ihr Lieben, ist das auch eine Vorbereitung auf den Tod Jesu selbst. Oder es deutet das in irgendeiner Art und Weise auch schon ein. In einer gewissen Hinsicht bereitet Herodes hier die Bühne für die Hinrichtung Jesu eines Tages. Er hat Johannes hinrichten lassen. Das ist schon der erste Schritt in Richtung Jesus hinzurichten. Was ist denn hier eigentlich geschehen? Das ist unglaublich spannend. Vor allen Dingen Vers 20 ist unglaublich spannend. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Man muss hier an dieser Stelle wissen, König Herodes, es gab ja mehrere König Herodes, die Bibel kennen, wissen das aus der Bibel. Ja, es gab also sowas wie eine herodianische Dynastie. Aber das waren keine völlig autonomen Herrscher gewesen, sondern die hatten selbst einen Herrn über sich. Die konnten also nicht einfach tun und machen und lassen, was sie wollten. In dem Fall das Römische Reich, der römische Kaiser. Der war natürlich nicht daran interessiert, dass es in seinem Reich Unruhen gab. Der römische Kaiser hat letztlich solche Unterkönige eingesetzt, wie den König Herodes, der dafür sorgen sollte, dass es in Judäa und Galiläa, dass es gesittet, ruhig zuging. Also es sollte ein König sein, der in Verbindung stand mit den Leuten, über die er herrschte und denen letztlich auch diente, wohlgesonnen war. Das heißt, so ein König musste am Puls der Zeit sein. Er musste spüren, was kann ich tun, wie verderbe ich es mir nicht mit diesen Leuten. Und er hatte natürlich, wenn man so will, ein schweres Gebiet. Juden. Ja. Und allein das jüdische Empfinden für Moral und Gesetz. Und genau dort tritt er in die Falle. Und heiratet die Frau seines Bruders. Sie lässt sich scheiden. Und die Herodias war ja seine Nichte gewesen. Und für Juden war so etwas undenkbar. Es war so etwas wie Inzucht. Also da ist er völlig über eine Linie geschritten. Herodes hat versagt in den Augen der Juden, was Anstand und Moral anging. Wenn sie schon, Herodes war ja ein nichtjüdischer König gewesen, wenn sie schon einen nichtjüdischen König über sich haben und dem folgen sollen, dem Loyalität schulden sollen, dann dürfen sie zumindest von diesem König erwarten, dass er ein Gefühl für Anstand und Sitte und Moral in diesem Land hat. Aber genau das hatte er nicht. Er war ein schrecklicher König, ein selbstgefälliger König. Und die einzige Person, die den Mut hatte, das auszusprechen in der Öffentlichkeit und zu sagen, was alle anderen dachten, war Johannes der Täufer. Und als Ergebnis davon hasste die Herodias ihn und sorgte dafür, dass er in den Kerker verschwindet und dass er das nicht mehr öffentlich sagen kann. Nur das Problem war, ihre Macht war begrenzt. Sie konnte ihn nicht verschwinden lassen für immer. Sie konnte ihn nicht umbringen. Warum? Weil Herodes immer noch seine Hand dazwischen hatte. Immer noch. Letztlich, weil Herodes den Johannes fürchtete. Fürchtete und gleichzeitig auch bewunderte. Ihn verehrte. Da war ein besonderes Verhältnis zwischen Herodes und Johannes gewesen. Warum um alles in der Welt holst du dir Tag für Tag eine Person in deine Gemächer zum Predigen, die aber jeden Tag letztlich deinen Lebensstil anprangert? Warum machst du sowas? Warum machst du sowas? Und die Antwort ist, weil Johannes etwas berührte im Herzen von Herodes. Da ist etwas geschehen in seinem Herzen. Und er merkte, das konnte nur Johannes. Herodes war von irgendetwas angezogen. Von Johannes. Wenn Johannes predigte und gleichzeitig war er aber auch abgestoßen. Und er stand in dieser inneren Spannung. Angezogen, abgestoßen. Umgekehrt, angezogen, abgestoßen. Ja? Beides erlebte er. Und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Interessant, dann heißt es, er war in großer Verlegenheit, sagt die Elberfelder Bibel. Luther Bibel sagt an dieser Stelle, er war sehr unruhig. Die englischen Bibeln sagen oft an dieser Stelle, er war verdutzt. Und das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort aporeo. Und daraus kommt das Wort poreo. Und poreo ist ein interessantes Wort, weil es beschreibt, ein Weg, auf dem man geht, auf dem man voranschreitet. Es beschreibt ein Vorwärtskommen. Es beschreibt eine gewisse Entschlossenheit. Und aporeo dagegen beschreibt mehr oder weniger das Gegenteil. Aber es beschreibt auch einen Weg. Aber es beschreibt mehr dieses Gelähmtsein, dieses Nicht-Vorwärtskommen. In dem Bild gesprochen eines Weges würde das heißen, Herodes kommt einen Weg, Johannes hat ihn gerufen auf diesen Weg, er geht diesen Weg bis zu einem gewissen Punkt und dann kommt irgendwann eine Weggabe und dann steht er davor und innerlich und er diskutiert. Ja, der Weg ist gut, ja, aber der Weg ist auch gut. Was mache ich denn jetzt? Und weil er sich nicht entscheiden kann, bleibt er an der Stelle stehen. Und kommt nicht weiter. Blockiert. Irgendwo möchte er gehen und dann wieder doch nicht gehen. Das ist letztlich Zweifel, was Herodes hier beschreibt. Und wir haben noch andere Wörter im Neuen Testament, die für Zweifel gebraucht werden. Ein sehr klassisches Wort finden wir im Jakobusbrief. Jakobus 1, da heißt es, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Da finden wir das Wort dipsychos. Wörtlich heißt es zwei Seelen, dipsychos. Zwei Psychen. Zwei Seelen einer Brust. Eine entgegengesetzte Meinung im Inneren, zwei Stimmen, die miteinander diskutieren. Und genau das ist es, was wir bei Herodes sehen. Und ihr Lieben, das ist Zweifel. Was tut Zweifel mit uns? Was tut Zweifel? Zweifel macht uns unentschlossen. Zweifel lähmt. Zweifel blockiert, nimmt die Kraft zum Weitergehen. Und all das sehen wir bei König Herodes, weil so viel Kraft für den inneren Konflikt gebraucht wird. Zweifel machen uns schwer. Wir fühlen uns innerlich zerrissen. Andreas hat ja vor einigen Wochen über die Jahreslosung auch gepredigt. Könnt ihr euch noch erinnern, was die Jahreslosung von diesem Jahr ist? Und wo die steht? Und wo steht die? Sehr gut. Jawohl. In Markus Kapitel 9 kommen wir noch hin. Denke ich, in einigen Wochen. So Gott will. Glaube hilft meinem Unglauben. Es erzählt die Geschichte von einem Vater, der verzweifelt ist, weil er seinen Sohn leiden sieht, weil er von bösen Geistern gequält wird. Und er hat schon die Jünger ausprobiert, er hat schon so viel ausprobiert, nichts hilft. Und dann kommt er zu Jesus als letzte Möglichkeit und sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns doch. Hilf mir doch, hilf mir, meinem Sohn. Und Jesus, was sagt er? Wie? Wenn du etwas kannst? Hast du das wirklich gesagt, wenn ich etwas kann? Und er stellt ein Fragezeichen hinter die Reaktion dieses Mannes. Und dann platzt es aus ihm heraus und er hat verstanden, worauf Jesus abzielt. Nicht wahr? Er hat verstanden, worauf Jesus abzielt, nämlich auf was? Auf seinen Glauben oder Unglauben. Und dann kommt die Wahrheit aus ihm heraus und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hey Jesus, ja, ich glaube, aber da ist ein Problem, weil ich glaube nicht nur. Da ist auch Unglaube. Das ist etwas, was das nicht glaubt, dass du helfen kannst. Dass du die Antwort bist. Das ist etwas in mir, das sagt, nein, Jesus ist nicht die letzte Antwort. Hilf mir. Seht ihr, und das ist so eine fantastische Geschichte. Weil wie geht Jesus damit um? Er geht nicht hin und heilt den Jungen und sagt jetzt so, ich hoffe, ab jetzt glaubst du richtig. Sondern Jesus heilt diesen Jungen und hilft ihm. Er hilft ihm in seinem Unglauben. Er sagt, das ist genug für mich. Du hast im Glauben gehandelt, egal wie viel Unglauben noch da war. Und das reicht. Das reicht. Aber du hast dich von deinem Unglauben nicht lähmen lassen. Du hast das Richtige gemacht. Das ist der Unterschied zwischen diesem Mann und Herodes. Aber letztlich standen sie beide, wenn ihr diese Geschichte folgt, beide standen an der gleichen Stelle. Beide haben innerlich das Gleiche durchlebt. Beide. Aber sie gehen unterschiedlich aus. Leben, das kann uns alle treffen. Letztlich, Unglauben trifft nicht nur Christen, es kann auch Nicht-Christen treffen. Jeder hat in seinem Leben Zeiten, wo er mit Zweifel und mit Unglauben in irgendeiner Art und Weise konfrontiert ist. Nahezu jeder geht durch solche Zeiten durch. Die Frage ist nur, was machen wir mit unseren Zweifeln? Wenn sie dann uns bewusst werden, wenn wir merken, da sind Zweifel, was machen wir damit? Was können wir mit diesen Zweifeln dann tun? Ist da ein Weg? Und ich denke, dass uns diese Geschichte auch dort helfen kann. Was wir mit unseren Zweifeln tun sollen, was Zweifel mit uns tun, aber was wir auch mit unseren Zweifeln tun sollen, wir sind nicht einfach nur hilflos unseren Zweifeln ausgeliefert. Auch wir können etwas tun mit den Zweifeln, die wir haben. Das Erste, sieh Zweifel zuerst mal positiv als ein Fenster, eine Chance. Ich glaube, dass wir in unseren christlichen Kreisen dort lastig sind auf einer Seite, weil wir reden so viel vom Glauben, wir heben den Glauben so hoch, dass wir im Prinzip allen Zweifeln mehr oder weniger nur noch verteufeln und sagen, jeder Unglaube, jeder Zweifel ist schlecht. Zweifeln muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Im Judasbrief, dem Bruder unseres Herrn Jesus, so wie Jakobus auch, ja, aber er hat den Judasbrief geschrieben. Er sagt, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Ihr Lieben, wenn Zweifel grundsätzlich schlecht wären, dann würde doch Judas nicht gesagt haben, erbarmt euch derer, die zweifeln. Seid barmherzig mit denen, die zweifeln. Wenn du einen Zweifler siehst, wie sollst du damit umgehen? Dann hab Gnade mit ihm, sagt er, ist ein Befehl. Sei barmherzig mit ihm. Also Zweifel kann nicht grundsätzlich schlecht sein. Das ist eine. Ich denke, das ist auch mal wichtig zu sehen, dass in Zweifel auch eine Chance liegen kann für uns. Sei barmherzig, wenn du Zweifel hast. Das Zweite. Ergreif die Gelegenheit, dein Lebensfundament zu untersuchen. Zweifel ist deine Chance, dein Lebensfundament zu prüfen und neu über dein Leben nachzudenken. Zweifel zwingen dich dazu, dich der Realität zu stellen, das, was wirklich ist. Deine Weltanschauung. Was hat denn bei Herodes den Zweifel ausgelöst, dass er anfing, überhaupt mit Zweifel zu kämpfen? Denn die hatte er ja vorher nicht. Was hat denn bei ihm diese Zweifel ausgelöst? Vorher hatte er keine Zweifel. Es war die Begegnung mit Johannes dem Täufer, richtig? Das hat überhaupt erst Zweifel aufbrechen lassen, die er vorher gar nicht hatte. Weil er von Furcht zerrissen war. Er sah diesen Mann an, diesen Propheten, der so mutig war und ihm das ins Angesicht sagen konnte und so viel Integrität hatte und sagte, das bin ich nicht. der bewundert ihn. Der bewundert ihn. Er sah seinen Mut an, dass er der Einzige war, in ganz Judäa das wirklich auszusprechen, was alle anderen dachten. Das heißt, Johannes forderte seine Weltanschauung heraus, richtig? Johannes sagte, schau dir das Fundament an, auf dem du stehst. Prüf dein Fundament, zieh dein Fundament in Zweifel, wo du bisher dein Leben drauf aufgebaut hast. Das ist die Chance von Zweifeln, wenn es die richtigen Zweifel sind. Sie können uns dahin bringen, unser Lebensfundament anzuschauen und zu sagen, ist das das richtige Fundament überhaupt? Ist es gut, auf diesem Fundament zu stehen? Soll ich darauf weiterstehen oder muss ich vielleicht sogar mein Fundament wechseln? Und da ist, wo Herodes was verstanden hat. Im Grunde genommen, der verstanden, mein Lebensfundament ist falsch. Und in dieser Hinsicht können Zweifel etwas Gutes sein, wenn wir das erkennen. Und das Letzte, nutze deine Zweifel. Das Dritte, geh entschieden voran, geh vorwärts. Wenn du durch deine Zweifel an den Punkt angekommen bist, um dein Lebensfundament zu prüfen. Früher oder später, Zweifel sind dazu da, uns neu zu überdenken, unser Lebensfundament zu überdenken. Zweifel sind dazu da, irgendwann, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst. Geh entschieden voran. Irgendwann kommt der Punkt, wo man aufgrund seiner Zweifel eine Entscheidung treffen muss. Ist interessant, dann die Geschichte ab Vers 21 und was dann folgt, spricht unheimlich viel in dieser Hinsicht aus. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und Obersten und den Vornehmen von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch lagen, und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Merken wir, was hier passiert, was für eine Dynamik in dieser Geschichte ist? Das ist ein entscheidender Moment im Leben des Herodes. Hier sind die Würfel gefallen. Ihr Lieben, schließlich kam der eine passende Moment. Aber für wen? Für die Herodias. Um endlich das umzusetzen und das zu sehen, dass es geschieht, was sie schon immer wollte, was ihr sehnlichster Wunsch war. Und sie erkannte diese Geburtstagsparty des Herodes als ihre Gelegenheit. Das ist meine Chance. Ich meine, ihr Lieben, ein Stück weit muss ich ehrlich sagen, versteht mich jetzt nicht falsch, aber wundere ich diese Frau auch, weil die hat Entschlossenheit. Die weiß ganz genau, was sie will. Die weiß ganz genau, was sie will. Sie hätte das halbe Königreich haben. Können wir uns das vorstellen? Das halbe Königreich. Herodes war bereit, sein halbes Reich zu teilen, zu sagen, bis zur Hälfte meines Reiches, ich geb's dir. Wahnsinn! Und was sagt die Frau? Ach, weißt du, So viel will ich ja gar nicht. Ich will nur einen einzigen Kopf. Kopf von Johannes, das reicht mir. Behalt dein Reich. Bleib du König. Ich will nicht die Herrschaft mit dir teilen. Wow. Wow, was für eine List. Was für eine List. Und Herodes wollte ja eigentlich an diesem Tag, an seinem, er wollte doch derjenige sein, nicht wahr? Er wollte derjenige sein, der jetzt auftreten kann und zeigen kann, was? Wie entschieden er ist, richtig? Das war doch sein Anliegen. Ich will jetzt mal zeigen, wie entschieden ich bin. Ich bin bereit, dir mein halbes König. Wow! Unter Eid verspricht er das. Wow! Das sollte ein Wow-Effekt werden. Und es wurde genau das Gegenteil. Es wird genau das Gegenteil. Ihr Lieben, wenn Herodes jetzt an dieser Stelle auf dieser Geburtstagsparty nicht geliefert hätte, das hätte ihn unglaublich viel an Ansehen gekostet. Und die schreckliche Ironie der Geschichte ist doch, als sich für die Herodias die Chance zum Handeln öffnete, verschloss sich die Chance zur Umkehr für Herodes für immer. Richtig? Als sich für die Herodias der Moment öffnete, jetzt kann ich ihn zwingen, das endlich zu tun, was ich will, nämlich den Kopf von Johannes dem Täufer, ging für ihn sein Fenster umzukehren und die richtige Entscheidung aufgrund seiner Zweifel zu treffen, für immer zu. Das war für ihn sein Ende. Jeden Tag hörte er Johannes zu, immer und immer wieder. Er hatte die Chance, sein Leben zu ändern. Er dachte darüber nach und 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 dachte nach und dachte nach. Aber entschieden hat er sich nicht. Er hat es immer weiter geschoben und weiter geschoben und weiter und gewartet und gewartet. Aber nie den Mut gehabt, wirklich die Entscheidung zu treffen, die nötig gewesen wäre. Deswegen, Zweifel sind dazu da. Da, irgendwann muss der Punkt da sein, wo du entschieden den Schritt machst. Dafür sind Zweifel da, wenn du sie richtig nutzen willst. Dieser Moment war der letzte Moment in seinem Leben, wo er hätte die Chance haben können und die Chance ergreifen können, wirklich einen entscheidenden Schnitt zu machen. Aber jetzt, auf der Geburtstagsparty, war es verhältnismäßig noch mal viel, viel schwerer. Was er vorher nicht konnte, jetzt ist im Prinzip unmöglich geworden. Er hätte sich noch entscheiden können hier an dieser Stelle, aber es hätte die Fronten ein für alle Mal geklärt. Es hätte ihn so viel mehr gekostet, so viel mehr. Und so, ihr Lieben, gibt er nicht nur Johannes dem Todesstoß, sondern letztlich seinem eigenen Gewissen. Es war der Todesstoß für sein eigenes Gewissen, das Johannes geweckt hatte. Seine Schwäche, entschlossen zu handeln, öffnete die Chance für Herodias, ihre Entschlossenheit zu zeigen. Und damit verschwand die letzte Gelegenheit aus seinem Leben, überhaupt noch zum Glauben an das Reich Gottes zu kommen. und im Reich Gottes zu leben. Was für ein schreckliches Ende von Herodes. Und am Ende, ich greife jetzt mal voraus, es wird nicht in Markus erzählt, aber die anderen Evangelien erzählen uns von, am Ende passiert was? Am Ende steht Herodes auch noch einmal vor Jesus oder Jesus vor Herodes, so herum. Nämlich dann, wenn er das Urteil über Jesus sprechen muss und Jesus hingerichtet wird. Und was passiert dort? Wie reagiert er dort? Alles, was er in diesem Moment tun kann, ist was? Jesus verspotten. Er zeigt überhaupt kein geistliches Interesse mehr. Es ist verloren. Es ist fort. Die Würfel sind gefallen. Und Jesus? Wie geht Jesus mit Herodes um? Jesus spricht nicht mal ein einziges Wort mit ihm. Nicht ein einziges Wort. Der Moment, die Gelegenheit, sein Leben zu verändern, war für immer vorbei. Für immer vorbei. Und dieser Moment ist hier. An dieser Stelle. Das war der entscheidende Moment seines Lebens. Herodes lehrt uns ganz Wesentliches. Und das ist das, ihr Lieben. Wir haben nicht die Macht. Wir haben nicht die Macht und die Kontrolle über unser Herz bis zum Ende, so wie wir denken. Das ist ein Selbstbetrug, in dem wir leben. Das ist etwas, das wir gerne offen halten. Ja? Wir haben das nicht. Das heißt, wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, vielleicht sogar heute mal, wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, von dem du genau weißt, jetzt müsste eine Entscheidung eigentlich fallen, aber es ist ja so schön, ich kann jeden Sonntag hier hinkommen und mich kitzeln lassen und immer wieder herausfordern lassen, dass ich diesen Weg gehe, aber am letzten Endes brauche ich das nicht, weil ich habe ja das Gefühl, dass ich vorangehe, aber ich tue es nicht. Am Ende, wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du solltest gehen, einen entscheidenden Schritt tun aufgrund deiner Zweifel, die dich so lange begleitet haben, in 10 Tagen, in 10 Monaten oder in 10 Jahren, wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann, wenn das Fenster offen ist, du wirst es am Ende nicht mehr haben. Diese Stelle wirst du verlieren, wo du die Möglichkeit hast zu gehen, wo du innerlich diese Entscheidung treffen könntest. Das wird nicht mehr da sein. Und deswegen sagt die Bibel auch heute, wenn du seine Stimme hörst. Wir müssen reagieren, wenn wir merken, Gott redet. Und wenn Gott selbst Zweifel in uns weckt, dann ist die Zeit zu reagieren, unser Lebensfundament zu prüfen und neu zu überdenken. Und das Gefährlichste ist zu sagen, ich habe noch Zeit. Herodes dachte das auch. Aber die Entscheidung wird fallen, wenn du dich nicht entscheidest. Die Entscheidung wird fallen. Und sie wird gegen dich fallen. Lass das nicht bei dir zu. Das ist das, was Markus uns versucht hier zu sagen. Lass das nicht bei dir zu. Dass deine Zweifel dich handlungsunfähig machen. Lass das nicht zu. Sie können gut sein, aber sie dürfen dich nicht in einen gelähmten, einen für immer gelähmten Zustand bringen. Sonst ist am Ende das Ergebnis wie bei Herodes. Was wir mit unseren Zweifeln tun sollten, das Letzte, wie wir Kraft zum richtigen Umgang mit den Zweifeln finden. Man kann ja jetzt sagen, gut, das weiß ich jetzt, ich habe verstanden, ich bin herausgefordert irgendwie, ich muss was tun. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist ja gerade das, die Zweifel lähmen mich. Wie komme ich denn aus diesem gelähmten Zustand, aus diesem fixen Zustand heraus, der mir so viel Kraft kostet? Wie komme ich denn da raus? Dass ich wirklich den entscheidenden Schritt gehen kann. Und ich denke, auch da kann uns diese Geschichte helfen. Auch da kann uns die Geschichte von Herodes an dieser Stelle helfen. Wie vermeiden wir es, dass unsere Zweifel am Ende unser Gewissen tötet? Wie vermeiden wir das? Und ihr Lieben, muss ich euch leider sagen, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Wie überwinden wir unsere tiefsten Zweifel? Wie überwinden wir unsere innere Wankelmütigkeit? Wie überwinden wir das? Es ist schwer, genau die Dinge zu tun, von denen wir denken, dass sie getan werden müssten, aber vor denen wir gleichzeitig aber auch schreckliche Angst haben oder richtig Angst haben, oder? Kierkegaard sagte mal, Sünde ist, deine Identität auf etwas anderem als Gott zu beziehen. Und ihr Lieben, ich glaube, das trifft uns alle. Wir haben immer noch Identitätsprobleme. Da sind Dinge in unserem Leben, aus denen wir unsere Identität sehen, aus denen wir unseren Selbstwert ableiten. Dinge, die für uns enorm wichtig sind, neben unserem Glauben an Gott, neben unserer Beziehung zu Jesus. Das kann Macht sein, das kann Anerkennung sein, das kann Karriere sein. Das kann eine bestimmte Beziehung zu einem Menschen sein, die wir brauchen, um uns wertvoll zu fühlen. Aber all das, was ist das in unserem Leben? All das, weil das gibt uns Identität. All das, was uns ein super gutes Gefühl gibt. Uns das Gefühl gibt, ich bin komplett, ich bin wertvoll. Darin liegt unsere Identität. Frage ist, was ist das? Was gibt uns dieses Gefühl? Und wir sind immer auf der Suche danach. Immer auf der Suche danach. Selbst wenn wir Gott oder Jesus gefunden haben, stehen wir immer noch in dieser Versuchung. Und hier ist aber das Entscheidende. Was immer dir Identität gibt, was immer dir Wert gibt, was immer dir das Gefühl gibt, ich bin wertvoll. Wenn das außerhalb von der Beziehung zu Jesus liegt, nicht in deiner Beziehung zu Jesus, dann ist das genau das, was dich versklavt, am Ende versklavt. Das ist das Entscheidende. Und erst wenn wir das erkennen, können wir frei werden. Erst wenn wir das verstehen, können wir wirklich frei werden. Und die Herodias, ihr Lieben, die hat das verstanden. Die konnte das praktisch umsetzen. Die wusste, was das heißt. Und genau aus diesem Grund war sie erfolgreich gegen Herodes. Auch wenn Herodes Johannes fürchtete, es gab etwas, das fürchtete Herodes noch mehr als Johannes. Und die Herodias, die hat das verstanden. Sie wusste das. Sie kannte Herodes. Sie kannte seine Ängste. Sie kannte seine tiefsten Ängste. Und genau das konnte sie gegen ihn einsetzen im richtigen Moment. Deswegen war sie so erfolgreich. Was waren seine tiefsten Ängste? Nicht Johannes, nicht das Gericht oder das Urteil Gottes. Das Urteil der angesehenen Leute seines Reiches. Das waren seine tiefsten Ängste. Und die waren genau an diesem Tag da, um mit ihm seinen Geburtstag zu feiern. Und gerade dort wollte er glänzen. Und Herodias dreht das alles um. Wenn er jetzt nicht handelt und das tut, was sie von ihm fordert, gehen die alle nach Hause und sagen was? Boah, ist das ein Schlappschwanz. Ist das ein Schwächling. Und da hatte sie ihn. Da hatte sie ihn. An seinem Stolz, an seinem Ehrgeiz gepackt. Sie wusste ganz genau, wie sie ihn umdrehen kann. Aber wie finden wir denn Kraft zum richtigen Umgang mit unseren Zweifeln? Wie denn? Indem wir uns unseren tiefsten Ängsten stellen. Indem wir uns selbst machen, was sind denn unsere tiefsten Ängste? Dann fangen wir an, unseren tiefsten Ängsten schon die Macht zu nehmen. Wenn Herodes sich darüber im Klaren gewesen wäre, was seine tiefsten Ängste gewesen wären, wäre da noch ein Weg gewesen, da rauszukommen. Aber er hat sich seinen tiefsten Ängsten nicht gestellt. Seht ihr das? Ich habe euch gesagt, das ist nicht einfach. Wirklich die Kraft zu finden, richtig mit seinen Zweifeln umzugehen. Aber letztlich ist das der Punkt, seinen tiefsten eigenen Ängsten sich zu stellen. Was ist das bei dir? Hast du dich diesen Ängsten schon gestellt? Weil das nährt am Ende, auch ob sie bewusst oder nicht, das nährt am Ende deine Zweifel, deine Unentschlossenheit, dein Identitätsproblem. Oder unser Identitätsproblem. Die Herodias wusste ganz genau, dass Herodes sein Leben darauf gebaut hat, dass andere groß von ihm denken. Und dass es ihm wichtig ist, dass andere von ihm denken, dass was immer er sagt, sein Wort hält und dass sein Wort steht, dass er entschlossen ist. Und so gab Herodes ihr die Karte, die entscheidende Karte in der Hand und wurde zu einer Schachfigur für die Herodias. Wenn irgendwas anderes als Jesus unser Zentrum ist, wenn irgendeine andere Quelle da ist, aus der wir unser Selbstwertgefühl ziehen, und tun wir nicht so, als hätten wir das nicht. Unser Selbstwertgefühl mehr als das, was uns die Liebe Gottes in Jesus bereits schon anbietet, dann sind wir am Ende nur eine Schachfigur, die man hin und her schiebt, weil irgendjemand unsere Inneren mit unseren innersten Ängsten spielen wird an irgendeinem Punkt und uns als Schachfigur einfach bewegen wird und wir haben keine Macht darüber. Weil wir uns den innersten Ängsten nicht gestellt haben. Johannes, ihr Leben, baute seine Identität auf Gottesfurcht auf. Und als der Moment kam, sehen wir, brauchte er sich am Ende nicht zu fürchten, sondern konnte sein Leben hergeben. Er tat die richtige Sache. Aber das kostete ihm sein Leben. Aber dafür das Wohlwollen Gottes gefunden. Aber Herodes konnte nicht mal mehr die richtige Sache tun auf Kosten, dass man ihn komisch ansehen würde nach einer Geburtstagsparty. Das bekam er nicht mehr hin. Warum? Weil er seine ultimativen Ängste nicht kannte. Was ist es, frag dich selbst, was ist es, was macht dich wankelmütig, wenn es darum geht, die Beziehung zu Jesus wirklich ins Zentrum zu stellen? Was könnte dich wankelmütig, was könnte deinen Glauben wirklich dort erschüttern? Oder was könnte dich daran hindern, wirklich totale Hingabe an Jesus zu üben und konkret zu werden? Was kann dich daran hindern? Was sind deine tiefsten Ängste? Und erst wenn du das anfängst zu erkennen, gibt dir das im Umkehrschluss die Macht, deine Zweifel am Ende besiegen zu können. Du musst deine Ängste kennen. Johannes hat Zeit seines Lebens auf Jesus verwiesen und hat gesagt, siehe da das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das war seine Botschaft im Blick auf Jesus. Und Jesus Christus verlor das Angesicht Gottes am Kreuz. Und Jesus Christus stellte sich seinen tiefsten Ängsten am Kreuz. Und was war seine tiefste Angst? Den Moment zu erleben, wo Gott, sein eigener Vater, das Angesicht vor ihm verbirgt. Das war seine größte Angst. Und wenn bei uns Zweifel aufkommen, dann darfst du an diesen Moment denken, in dem Bewusstsein, Jesus war bereit, seine tiefsten Ängsten sich zu stellen wegen mir. Dass, wenn Zweifel kommen, du dich daran erinnern darfst, dass Gott deine Hand hält, egal wie sauber oder unrein am Ende letztlich dein Glaube wirklich ist. Weil das ist nicht das, worauf es am Ende wirklich ankommt. Sondern dass du aufgrund deines Glaubens die richtigen Entscheidungen am Ende treffen kannst. Unser Glaube mag unvollkommen sein, mag mit Zweifeln behaftet sein, aber nicht unser perfekter Glaube rettet uns. Wann glauben wir denn schon perfekt? Wann denn? Und wenn es an dem Maß unseres Glaubens liegt, ja, wer ist dann gerettet? Ja, wer denn? Es kommt nicht darauf an, wie perfekt du glaubst, sondern dass du aufgrund deines Glaubens richtig handeln kannst, dass dein Glaube dich bewegt. In die richtige Richtung. Dass dein Glaube dich bewegt. Wir müssen nur wirklich, und das ist alles, ihr Lieben, wir müssen nur wirklich die Hand Jesu ergreifen. Und dann auch mal zu unserer Seele sagen, es ist genug. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Und dann musst du nicht mehr ausflippen, wenn das nächste Mal Zweifel kommen. Du schaust dir dein Fundament an, du prüfst dein Fundament. Und dann triffst du, wenn der Moment gekommen ist, die richtige Entscheidung. Und du gehst. Aber mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Du nutzt deine Zweifel, um dich in eine neue Freiheit führen zu lassen. Dazu kannst du deine Zweifel nutzen. Zu einer neuen Glaubensgröße, weil du weißt, dass du aus Gnade gerettet worden bist und nicht aufgrund eines Gefühls der Sicherheit, das du die ganze Zeit suchst, oder das Gefühl, wertvoll zu sein, sondern aus Gnade. Weil Jesus sich seiner ultimativen Angst gestellt hat.